Lieber Herr und Heiland Jesus Christus, wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt unsere Ohren und Herzen öffnest, damit wir erkennen, was du uns durch dein Wort mitgeben willst. Amen. Bevor ich ins Thema richtig einsteige, möchte ich euch kurz etwas vorlesen, was ich so zusammengeschrieben habe, und möchte euch einfach bitten, euch mal innerlich Gedanken zu machen, wo stehe ich gerade, wie geht es mir gerade. Jeder Mensch wird es nämlich in seinem Leben durchmachen müssen. Man baut sich etwas auf, man stellt etwas dar, man hat seine Würde im Leben gefunden, man hat seinen Platz gefunden im Leben, vielleicht ein Haus gebaut, man weiß, wie man mit Peinlichkeiten umgeht, man tritt nicht mehr in jedes Fettnäpfchen und das Intimleben von jedem Einzelnen geht sowieso nur einen selbst und vielleicht noch der Ehepartner was an. Aber dann beginnt es irgendwann im Leben eines jeden Menschen. Man kann nicht mehr aufbauen, man muss nur noch nach und nach immer mehr abgeben. Vielleicht hat man seinen Wert auf seine Arbeitsstelle gelegt, aber irgendwann geht man in Rente. Ich bin ja Leiter von der Diakoniestation und verabschiede eigentlich jedes Jahr irgendwelche Mitarbeiter in den Ruhestand und stelle wieder neue ein. Und vor einige Jahre, da haben wir mal eine Mitarbeiterin in den Ruhestand verabschiedet im Team, und da hat sie dann gemeint, jetzt kommt nur noch der Tod. Die Frau lebt immer noch, ich auch noch verheiratet und ich glücklich. Nur so viel dazu. Aber man fühlt sich nicht mehr gebraucht. Junge kommen nach. Man sucht eine Neuorientierung. Mir ging es jetzt gerade auch so. Wir haben erst vor 2 Jahren unsere Programme komplett umgestellt. Alle Mitarbeiter geschult in ganz viele Sachen. Und jetzt soll man wieder eine neue App runterladen, wo man das Ganze dann darüber macht und noch einmal ganz neu anfängt, damit man im halben Jahr wieder ganz neu noch einmal Schule kann. Das ist die Zeit heute. Und da musst du mitgehen. Man sucht eine Neuorientierung, wenn man in Rente geht. Vielleicht geht man auf Reisen. Man bildet sich fort. Man besucht die Volkshochschule oder Vorlesungen in der Uni. Aber dann wird alles immer beschwerlicher. Ich möchte dir von einer Frau erzählen, die, wo ich gekannt habe, die war sogar hier aus Böblingen, und die hat mir erzählt, wie sie mit ihrem Mann immer weite Reise gemacht hat, nach Amerika, nach Australien. Und dann bekam er die Diagnose Alzheimer-Demenz. Und die Reise wurde kürzer, bis es gerade noch ums Haus herum ging und sie schließlich nur noch am Bett saß und ihren Mann ansehen konnte. Ja, wenn es mit dem Reisen nämlich so geht, dann kann man vielleicht wenigstens noch am Leben im Ort teilnehmen, in Gemeinschaftsstunde gehen. Aber auch heute sind einige am Telefon, die nicht mehr hierher kommen können. Irgendwann sind die Gebreche so, dass man das Haus nicht mehr verlassen kann oder will. Da sagt man sich, aber ich kann jeden Tag noch alleine aufstehen und mich anziehen. Aber irgendwann brauche ich die Hilfe von Angehörigen oder von einem Pflegedienst. Dann kann man sich sagen, aber ich kann noch alleine essen und trinken. Bis man, wenn man es so böse mal sagen darf, gefüttert werden muss. Aber ich bin klar im Kopf. Aber dann kommt die Verwirrtheit oder Demenz. Trotz all dieser Verlusterfahrungen, die mir alle mehr oder weniger durchmachen müssen, aber alles so weit und so lange als möglich verdränge und hinausschiebe, zumindest in Gedanken, weil die Realität holt uns alle ein, sind wir irgendwann auf die Hilfe von anderen angewiesen. Und je mehr Selbstbewusstsein, Selbstdisziplin wir haben, desto schwerer wird es uns fallen, Hilfe anzunehmen. Ich hatte gestern Abend in Eidlingen einen Kurs gemacht zum Thema letzte Hilfe. Da ging es um das Thema Sterben. Und da waren einige dabei, einige Männer, die was dargestellt haben. wo einfach wirklich höhere Verwaltungsstelle oder sonst irgendwas gehabt habe und die wo klar gesagt habe, mit dem Thema komme ich nicht zurecht. Und heute geht es um dieses Thema bei uns, jeder Mensch braucht Hilfe, irgendwann. Habt ihr euch irgendwo gefunden, wo ihr gerade steht? Wo euer Punkt ist? Man könnte auch sagen, was hat mein Leben für einen tieferen Sinn? Wohin führt denn mein Leben? Und in der heutigen Geschichte, in der Bibel, die ihr jetzt gerne in die Hand nehmen dürft, und von der ich heute erzählen will, da geht es unter anderem um diesen Begriff, vor allem um diesen Begriff, die Frage nach dem ewigen Leben. Es ist eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Wenn ich diese früher in der Jungschar erzählt habe, dann hieß es meist schon, kenne ich schon. Ich hoffe trotzdem, ich kann euch heute wach und bei der Sache halten. Und wir können aus der Geschichte etwas mitnehmen für den Alltag. Ihr könnt jetzt die Bibel in die Hand nehmen, wenn ihr wollt, und mit mir mitlesen. Ich schlage das Lukas-Evangelium auf. Das Lukas-Evangelium, das Kapitel 10. Die Verse 25 bis 37. Lukas 10. 25 bis 37. Die Frage nach dem ewigen Leben. Der barmherzige Samariter. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er an die Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war. Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Wer kennt jetzt alles diese Geschichte? Das ist ganz interessant. Ich war Anfang dieses Monats meine Kinderbesuche in Riesa. Die sind meine Tochter und ihr Mann sind dort Gemeinschaftspastore beim Sächsischen Gemeinschaftsverband. Und da habe ich dasselbe in einer Bibelstunde abends zu ihnen gesprochen. Und es waren auch vielleicht 10 Leute da. Und 3 davon kannten die Geschichte. Weil da ist nämlich Folgendes passiert in dieser Gemeinschaft dort oben. Die war kurz vorm Aussterben. Und dann haben sie sich überlegt, wir machen einen Seniorenkreis auf. Die Gemeinde macht nichts mehr in unserem Ort. Es ist ein Ort mit 400 Einwohnern gewesen. Und die Leute kommen nämlich zusammen. Und dann haben sie einen Seniorennachmittag aufgemacht. Und sie haben sich gesagt, wir tun jedes Mal eine kleine Andacht machen dort. Egal was ist, wir machen eine kleine Andacht. Und es kamen 15, zum Schluss 30 Leute dorthin, zu diesem Kreis. Und von diesem Kreis kamen 7 abends in die Bibelstunde. Also innerhalb von einem halben Jahr hat sich das entwickelt dort. Und diese 7, die haben ihr Leben lang in der DDR die Bibel nicht gelesen. Und die haben es nicht gekannt. Für die war das was Neues. Und das war für mich eine Herausforderung, sowas mal wieder zu erzählen an Leute, die wirklich der barmherzige Samariter noch nie gehört haben. Und man kann diese Geschichte nicht ohne ihren Zusammenhang erzählen. Zuerst mal muss man mal wieder wissen, der Jesus, der macht immer viele Umwege, um zu den Menschen zu kommen. Wenn der von A nach B geht, dann geht er immer, wenn der mal die Bibel liest, geht er immer über C, D, E, bis er dann nach B kommt. Also wenn der vom See Genezareth nach Jerusalem kommen will, dann ist er meistens über Samaria gegangen. Und das hat er auch, weil ihm so die Begegnung mit dem Menschen wichtig war. Und jetzt befindet er sich gerade in Kapernaum, in einer Stadt am See Genezareth. Und hier haben wir jetzt einen Gesetzeslehrer oder einen Schriftgelehrter, wie es öfters auch anders heißt. Und was will dieser Mann machen? Was macht er? Was lest ihr da in dem Vers 1? In dem Vers 25 meine ich. Was steht da? Er will ihn versuchen. Was heißt das versuchen? Der will ihm eine Falle stellen. Warum kann ein Gesetzeslehrer Jesus eine Falle stellen? Das kann er deshalb, weil so ein Gesetzeslehrer sich total gut auskennt in den 5 Büchern Mose. Der kennt jedes einzelne Wort. Seit Generationen haben die Gesetzeslehrer und die Schriftgelehrte viele Abhandlungen geschrieben, was das Ganze bedeutet und wie sich die Leute verhalten sollen. Und es waren auch die Amtsrichter. Was die gesagt haben, das hat Bestand gehabt. Und zu denen ich mal komme und die habe gelehrt. Und so hat dieser Schriftgelehrter gedacht, mal sehe, was Jesus auf die Frage antwortet. Ich kann ihm alles aus dem Gesetz heraus widerlegen. Jetzt muss man aber auch wissen, wenn sich so Schriftgelehrte untereinander über die Bibel ausgetauscht habe, dann ging es immer darum, der eine stellt eine Frage und der andere stellt eine Gegenfrage. Und dann stellt der Nächste wieder eine Frage und so geht es immer weiter. Wer die klügste Frage stellen kann, auf den hört man. Es ging nicht um die Antwort. Müssen wir wieder ganz zurückgucken auf den Tempel, wie Jesus damals als Kind in den Tempel kam. Da waren nämlich die Leute, wo er 3 Tage im Tempel war, seine Eltern dort davongelaufen und im Tempel war, waren die erstaunt, was Jesus für Fragen stellt, nicht was für Antworten er gibt. Ja? Okay, und Jesus macht es jetzt auch so. Er stellt eine Gegenfrage und die hat es in sich. Er stellt nämlich die Gegenfrage, was steht im Gesetz geschrieben? Er akzeptiert mit dieser Frage, du kennst dich doch aus, Gesetzesgelehrter, du bist gebildet, ich will von dir lernen. Der Gesetzeslehrer ist verblüfft. Und er antwortet mit dem Satz, welchen man auch das Doppelgebot der Liebe nennt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Und da merkt der Gesetzesgelehrte, wie er selber in die Falle getappt ist. Weil, das kann ich doch gar nicht als Mensch. Ich werde immer wieder schuldig. Und er versucht abzulenken. Und er sagt, wer ich denn mein Nächster? Und dann erzählt uns Jesus diese bekannte Geschichte. Da ist ein Mensch, der hier unterwegs ist, das kannst du oder ich sein. Bist du schon mal überfallen worden? Beraubt worden? Ich bin schon mal beraubt worden. Und zwar vor 3 Jahren in Bolivien, als ich meine Tochter dort besucht habe, die dort ja lebt. Da waren wir mit meiner Frau unterwegs in einer Stadt und ich hatte so eine Geldtasche, wie ich heute hier auch habe, um. Und wir gingen von unserem Hostel raus. Wir waren alleine unterwegs. Wir können so gut wie kein Spanisch, aber wir waren alleine unterwegs und sind da raus aus diesem Hostel ins Taxi rein. Und auf dem Weg vom Hostel bis zum Taxi war meine Geldtasche weg. Die wurde mir abgeschnitten, als ich aus dem Hostel raus bin. In dieser Geldtasche war mein Busticket zurück zu der Stadt, wo unsere Tochter ist, unsere Reisepässe, unser Geld. Ich hatte noch so ein bisschen Bolivianos in der Hosentasche selber eingesteckt. Es war ein Abenteuer und es war nicht schön. Aber es war insofern glücklich, mir wurde zwar beraubt, aber mir wurde nicht halb totgeschlagen, so wie der Mann hier. Weil was diesen Menschen hier passiert in der Geschichte, das ist an Brutalität und Demütigung kaum zu übertreffen. Solche Todesangst erlebt nicht jeder wie dieser Mann zwischen Jericho und Jerusalem. Aber es gibt auch in unserem Leben Räuber, die immer wieder auftauchen können. Gerade ist bei vielen so, die in der Industrie um ihren Job bangen oder ihn auch schon verloren haben. Werde ich arbeitslos? Kann ich meine Kredite abzahlen? Krankheiten, welche zu Verlust von Leistungsfähigkeit oder Selbstbestimmung führen. Ehe und Beziehungen, die zu Zerbruch gehen. Kinder und Jugendliche, die mit Mobbing, enormen Druck durch Schule und Mitschüler nicht mitkommen. Menschen, die bei uns leben, die auf der Flucht sind vor Gewalt und Heimat und Rechtlosigkeit oder wegen ihres Glaubens verfolgt werde. Und vieles anderes, was uns vielleicht gerade in unserem Kopf auftaucht. Da liegt jetzt dieser Mensch im Staub, wie du und ich, und wünscht sich nichts mehr, als jemanden zu haben, der ihm hilft. Und über die zwei, die Frommen, die da kommen und vorbeigehen, da wird schon viel spekuliert, warum die das taten. Aber die Frage ist doch vielmehr, wie hättest du und ich gehandelt? War schon mal jemand von euch in Israel? Ja? Ist schon jemand auf der Straße unterwegs gewesen, von Jericho nach Jerusalem? Kann sich jemand erinnern, wie es dort aussieht? Ja? Mit einer Wandergruppe. Ist das noch so, dass das wie ein Hohltal ist? Ja? Kann man sich das vorstellen, dass sich da irgendeine Räuberbande verstecken kann?
Also es ist keine flache Ebene.
Wie wäre das jetzt? Da liegt einer und du weißt, es sind Räuberbande unterwegs. Würdest du hingehen? Würdest du vorbeigehen? Würdest du mit deinem Handy Hilfe rufen? Hat der Handy überhaupt Empfang? Leiste ich echte Hilfe? Wann war denn mein erster Hilfekurs, mein letzter? Kenne ich mich noch aus? Mache ich mich strafbar, wenn ich was falsch mache? Schaue ich weg, nur schnell weiter? Und wenn ich ihm helfe, was dann? Wohin dann mit ihm? Und da kommt jetzt dieser Fremde, der wohl nicht zum Volk Israel gehört, ein Verachteter, ein Samariter, und er hilft. Und warum macht das? Das steht auch hier drin, warum er es macht. Das steht in dem Vers 33. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. Es jammerte ihn. Also das erlebe ich tief in mir auch, wenn mich was jammert. Wenn ich in Situationen komme, auch bei uns im Pflegealltag, wenn ich in Häuser komme, hatte man echt vor einiger Zeit, wo ein Mensch 3 Monate in der Wohnung war und die Angehörige nicht wissen konnte, wie soll ich mir jetzt Hilfe holen, und dann nach 3 Monaten kam er und dann sagte, wir wissen nicht, wie man versorgen soll, und wir kommen nicht zurecht. Und ich kam dorthin und die Person, wo da war, war total abgemagert, hatte schon überall Wundestelle, die Fingernägel und Fußnägel waren so lang, 3 Monate nicht gewaschen. Da jammert es ein und da packt man zu, da konnte ich nicht anders. Da habe ich diese Person 3 Stunden versorgt und geguckt, dass die Nahrung kriegt, dass jetzt die Pflege anläuft, dass da jetzt geholfen wird. Da jammert es ein. Und wenn man dann hier was tun kann, dann fließe auch selber bei eurem Tränen und dann erlebt man, wie Hilfe ankommt. Und jetzt nimmt sich dieser Samariter die Zeit, trotz aller Gefahr, für sich selber. Er reinigt der Wunde, er verbindet, er nimmt ihn mit, er bringt ihn zum Wirt, er bezahlt ihn und verspricht, wieder vorbeizukommen und den Wirt nochmal zu bezahlen. Oft denke ich so als Pflegedienstleiter von unserer Diakoniestation, wir alle, die wo in der Pflege arbeiten, wir gleichen eher dem Wirt, weil wir werden ja für unsere Arbeit bezahlt. Und oft werden wir auch so behandelt als Pflegemitarbeiter. Ich will, dass du das da so machst und dann machst du das auch völlig so. Aber viele von uns, die in der Pflege arbeiten, die haben auch etwas von diesem Samaritergen in sich. Dass wir gerne extra Meter für unsere Anbefohlenen und die Angehörige gehen. Und da gibt es auch die viele Angehörige, die aufopferungsvoll ihre Angehörige oder Nachbarn oder Freunde pflegen und denen wo oft auch viel zu wenig Respekt und Dank dafür ausgeschüttet wird. Und Jesus zeigt uns das auch, indem am Ende der Geschichte die Frage umdreht. Die Frage von dem Gesetzeslehrer umdreht. Nicht, wer ich mein Nächster, sondern wem kann ich Nächster sein? Und er gibt dem Gesetzeslehrer, aber auch uns, 2 Aufträge mit. Und zwar steht die auch hier drin. Die steht einmal im Vers 28. Da steht drin, tu das, so wirst du leben. Und im Vers 37, so geh hin und tu desgleichen. Höre mir doch heute und in der kommenden Zeit, die jetzt die Adventszeit ist, in uns hinein. Wie und wem kann ich Nächster werden? Und ich möchte mit uns beten. Und lieber Herr und Heiland, du willst uns die Augen und die Herzen auftun, auch für die wir Nächster sein können. Ob das jetzt dadurch ist, dass man für sie im Gebet eintrete, dass man sie besuche, dass man sie anrufe, dass man einfach auch kleine Dinge tun könne für den anderen. Du bist dabei und willst uns einfach auch zeigen und aufs Herz legen. Wo könne mir jemand anders Nächster sein? Du bist bei uns. Und wir wollen jetzt einfach auch beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.